die Schrift steht schlecht dran.
Den heutigen Gauralila-Abend möchte ich gerne auf eine besondere Art und Weise gestalten. Und zwar möchte ich heute mit euch ein Gedicht lernen, ein Ashtakam von Raghunath Das Goswami gechantet, das Sri Sachi Shunyavastakam. Wer dieses Lied oder dieses Gebet, dieses Ashtakam chantet, wird dazu kommen, zu Tränen in den Augen gerührt zu sein. So versprechen uns Raghunath Das Goswami. Ashtakams sind Lobpreisungen und die sechs Goswamis von Vrindavan lernen uns, wie diese Lobpreisung Krishnas anzuwenden sind. Das heißt, bei Srinivas Acharya, dass sie regelmäßig die heiligen Namen chanteten und dann ihre Ehrbietung machten zu den Vaishnavas, zu den heiligen Orten und zu den großen Persönlichkeiten Radha und Krishna und Chaitanya Mahaprabhu, und so verbrachten sie ihre Zeit. Das war ihre Zeitbeschäftigung. Sie haben Ehrbietung gemacht. Nun, um diese Ehrbietung, um den Würze zu geben sozusagen, haben sie dann sogenannte Ashtakams verfasst, die sie dann zwischendurch gechantet haben und sich dann immer wieder verneigt haben zu den Persönlichkeiten. In Vrindavan habe ich im vergangenen Jahr ein für mich sehr schönes Seminar gegeben. Also das habe ich richtig genossen. Wir haben so Meditation vorgelesen aus dem Krishna Lila Stava. Und dann am Ende einer Meditation haben wir uns alle in Richtung Govardhanberg verneigt und haben so Ehrbietung und Meditation verbunden. Das ist eine unglaubliche Erfahrung, um durch den Geist hindurchzukommen, auf die andere Seite des No-Minds und dann des Krishna-Consciousness, des Bewusstseins über Krishnas. Ich möchte euch ganz kurz Raghunath Das Goswami noch vorstellen, sodass wir dann das Ashtakam zusammen singen werden. Wer ist Herr Ruhebeantworter, Beauftragter, verantwortlich für die Tür? Das ist der wichtigste Punkt. Willst du für den vielleicht sagen, dass sie ständig gehen, wenn es klingelt? Oder, weil meistens die Devotees nicht über diese Dinge nachdenken. Und dann, wenn man sie erinnert, dann können sie sehr leicht darüber nachdenken. Ja, Raghunath Das Goswami wurde von Lord Chaitanyas, durch Lord Chaitanyas Barmherzigkeit von schlechter, das heißt materieller Gemeinschaft befreit. Als er zu Lord Chaitanya stieß, hatte er ein sehr erfolgreiches materielles Leben hinter sich gelassen. Lord Chaitanya Mahaprabhu sagte zu ihm jedoch, du kannst sehr vom Glück reden, dass du aus diesem dunklen Loch, so nannte er sein erfolgreiches materielles Leben, hervorgekommen bist. Er sprach über das, dieses Loch in einer Weise, die es für moderne Devotees schwer zu akzeptieren ist. Also richtig in einer Weise, dass er das richtig richtig als etwas Entsetzliches für die Seele empfand, diesen Ruhm und dieses Ansehen und diesen politischen Einfluss, weil es die Seele eben band zu oder bindet zu fortgesetzten Geburten und Toten. Er kam dann zu Lord Chaitanya nach Puri. Und Lord Chaitanya Mahaprabhu unterstellte ihn dann der Aufsicht von Swarup Damodar, sodass Swarup Damodar sich in aller, sagen wir mal, in großer Anteilnahme um seine persönliche Schulung kümmerte, wo er Tag für Tag geschult wurde. Nur eins kam Lord Chaitanya, kam Raghunath Goswami zu Lord Chaitanya, weil er wollte unbedingt persönliche Unterweisung von ihm bekommen, die sozusagen die Leitschnur in seinem Leben wurde. Und Lord Chaitanya sagte, ich habe schon Swarup Damodar als deinen Mentoren vorgesehen. Ich selber weiß gar nicht so viel wie er. Aber weil du so viel Vertrauen hast in meine direkten Anweisungen, möchte ich dir 8 Unterweisungen geben. Chaitanya Bhaktas finden diese 8 Unterweisungen die ganze Essenz von Chaitanya Mahaprabhus Lehre, die Loslösung vom materialistischen Leben vorsieht, wie wir in dem ersten Beispiel gesehen haben, und große Anhaftung und Vertiefung in Krishna als Ziel vorsieht. Er sagt, hör dir nicht das Geschwätz anderer über materielles Leben an, noch beschäftige dich selber in Geschwätz, Prajalpa. Du solltest selber nicht sehr köstliche Speise zu dir nehmen, noch solltest du dich gut anziehen. Ständig chante die heiligen Namen von Lord Krishna, ohne dass du dabei Ehre für dich erwartest. Bringe anderen statt dessen Ehre dar. In deinem Geist leiste Dienst zu Radha und Krishna in Vrindavan. Ich habe dir jetzt kurz meine Unterweisung gegeben. In allen Einzelheiten wirst du darüber mehr erfahren von Swarup Damodar. Durch Lord Chaitanyas Barmherzigkeit erreichte Raghunath Das Goswami ein unglaubliches Maß an Versenkung und Vertiefung in Krishna. Er war tatsächlich ständig beschäftigt in Meditation über Krishna und hat sehr viele Gedichte diesbezüglich verfasst, die alle in der großen Sammlung Staravala untergebracht sind. Nun nach Chaitanya Mahaprabhus Verscheiden verließen ja bald alle Gefährten von Mahaprabhu den Planeten Erde und Raghunatha Goswami war alleingelassen von diesen großen Sehern. Der Schmerz, den er ertrug in der Abwesenheit von Gauranga Mahaprabhu, war wirklich sehr, sehr groß. Sodass er schließlich den Vorsatz fasste, sich auf religiöse Art und Weise das Leben zu nehmen. Er wollte den Govardhan-Berg erklettern und sich dann zu Tode stürzen. Dazu musste er nach Vrindavan gehen. Und in Vrindavan erfuhren Rupa und Sanatan Goswami, die noch übrig geblieben waren von den Gefährten Gauranga Mahaprabhus, von seinen Selbstmordabsichten und predigten dann auf eine solche Weise zu ihm, dass er davon abließ. Aber der Schmerz in seinem Herzen währte voran und wurde größer und größer, bis er eine Erfahrung hatte, die er selbst in seiner Dichtung Vila Kushumanjali beschrieb. Raghunath Goswami ging zum Radhakund und machte dort sein Bhajan am Radhakund. Der Bhajan bestand hauptsächlich aus Chanten der heiligen Namen, vertiefen in das göttliche Spiel, in der Meditation und weinen. Nach Radha und Krishna. Allerdings hatte er, um den Devotis Freude zu machen, für jeweils 4 Stunden am Tage Gora Lila Stunden eingerichtet. Da hatte er über das Gora Lila gesprochen. Da kamen die Devotis zusammen. Er hatte ja die Nachrichten von Gora Lila von Swarup Damodar und hatte auch dessen Tagebücher und hat für 4 Stunden am Tag sich selber vor der inneren Verzweiflung gerettet und auch die Devotis gerettet durch das, was wir versuchen zu machen, so gut wie wir es können. Gora Lila Katha. Und einmal nun, ich wollte euch von der Erfahrung, die sein Leben letztendlich rettete, berichten, hatte er eine bestimmte, besondere Erfahrung. Das Gora Lila Katha war schon für ihn sehr lebensspendend, aber eines Tages beim Chanten schaute er auf den Radhakund. Und wie er auf den Radhakund schaute, sah er in den glitzernden Wellen des Radhakunds, diese golden Schimmern, kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr da schon mal gesessen habt, ne? Sah er plötzlich Krishna, der eifrig nach Radha suchte. Und Krishna fand Srimati Radharani in einer Anhäufung von goldenen Lotusblumen, wo sich Radha versteckt hatte. Denn ihr Gesicht sieht ja auch aus wie eine Lotusblume, sie war nicht sofort erkennbar von Gurus. Aber Krishna fand sie anhand einer Schnur von Bienen, die zu ihrem Lotusgesicht heruntergetaucht waren, um den Nektar zu kosten, der aus ihrem Atem verströmte. So hatte Krishna sie gefunden und sie aufgespürt und hatte sie dann in das tiefe Wasser des Radhakunds gebracht. Schließlich hatte Radharani ihre Hände um den Hals des Herrn gezogen und Krishna schwamm durch den Radhakund, wobei Srimati Radharani sozusagen, die sich an ihm festhielt, half, über den Radhakund zu kommen. Raghunath Goswami sah das. Und er verstand, dass ihm dieser heilige Ort Radhakund den direkten Darshan von Radha und Krishna geben könnte. Und deswegen schlug er dort sein Quartier auf, also festes Quartier. Er blieb bis zu seinem Lebensende dort und wurde dann auch dort bestattet. Ihm wurde Samadhi gegeben, da für ihn Radhakund der See der Offenbarung gewesen war. Er verbrachte dort ein Leben der Vertiefung und in dieser Vertiefung schrieb er das jetzt folgende Gedicht. Wir werden das euch teilen. Ich möchte euch bitten, wir machen pro Gora Lila eine Strophe. Ich möchte euch bitten, die Zettel dann hier zu lassen und wenn ihr dann wiederkommt, werdet ihr sie finden. Ich werde jeden Vers einmal die Zeile vorsingen, wie wir es auch im Tempel machen.
Kuragatam atmanam atulam Hari drishtva goshtemu kuragatam atmanam atulam Svamaduyam radha pri
yatara sakivaptum abhita.
Samadhu yam raja priyatara sakivaptum abhita.
Aho gore yata prabhu rapala gora ekata nubha.
Aho gore yata prabhu rapala gora ekata nubha.
Shachi shuno king menayana sharani yasyati punaha.
Chachi shuno kimenayana shabani yasyati punaha.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Wert Lord Hari, als er die unvergleichbare Süße seiner Gestalt in einem Spiegel in Braj sah, irgendwann wieder auf den Pfad meiner Augen kommen? Er ist erschienen, als in der Färbung seines liebsten Freundin Radhas und hat eine unvorstellbare goldene Form angenommen und Geburt genommen im Bengalen als der Sohn von Sachi. Also ich möchte euch diesen etwas komplizierten Vers, den wir ja nicht mal richtig, also den wir singen können, in einer anderen Übersetzung vorlesen und euch bitten, die eure Übersetzung kurz aus dem hinten zu legen, sodass ihr euch fixieren könnt auf das Thema. Dieser Hari, der seine unvorstellbare Schönheit in einem Spiegel sah, nahm Geburt in Godadesh und kostete seine gesamte Süße genauso wie seine einzige liebe Sakhi Srimati Radharani es tat. Oh ja, er hat sogar Srimati Radhikas eigene goldene Strahlung angenommen. Wann wird dieser Sachinandan Gaurahari mir wieder seinen Darshan geben? Wir sehen hier also eine Szene vor unseren Augen, die Raghunath Das Goswami beschreibt. Diese Szene hat Rupa Goswami bereits beschrieben. Und zwar im Lalita Madhava Act 8. Einmal sah Krishna seine eigene wunderschöne Schönheit, wie sie in einer Säule aus Juwelen reflektiert wurde. Und als er seine eigene Schönheit sah, dachte er sich in seinem Herzen, ach, ist er schön, der dort im Spiegel ist. Ich wünschte mir so sehr, dass ich diese Süße von mir einmal kosten könnte. Aber was soll ich tun? Ich bin ja bereits Krishna. Wie kann ich meine Süße deswegen kosten? Ich müsste schon so werden wie Radharani. Mein Devotee müsste ich werden und gierig werden, diese Schönheit zu kosten. Dann, nur dann kann ich mich selber verstehen. Diese Gier von Krishna ist da sehr, sehr speziell. In dieser Welt gilt Gier als eine moralische Anfechtung, der man in Großstädten ausgesetzt ist oder wenn man von unlauterem Gemüt ist, aber niemals als ein Tor, um spirituelle Erkenntnis zu machen oder schon gar nicht als etwas, was nobel ist. In der spirituellen Welt ist Gier die einzige Eintritt in spirituelle Entwicklung. Du musst du musst in deinem Herzen irgendwann einmal eine starke Begierde für Krishna entwickeln, um frei zu werden aus der ständigen dem strengen Gefängnis des materiellen Denkens. Diese Gier allein für Krishna wird dich berechtigen, den Nektar des Krishna-Bewusstseins zu erfahren, sonst wird es immer Theorie für dich bleiben und du wirst den Geschmack woanders suchen. Prabhupada hat einmal sehr schön gesagt, also als ich das las vor einem Jahr, wurde ich richtig schockiert. Solange es uns nicht gelingt, unsere Anhaftung auf die höchste Persönlichkeit Gottes zu übertragen, besteht keinerlei Möglichkeit für uns, von materieller Anhaftung befreit zu werden. Es besteht keine Möglichkeit. Wir werden immer auf der materiellen Ebene bleiben. Nun, diese Anhaftung an Krishna wird entstehen, wenn man sich mit Gauranga Mahaprabhu beschäftigt, denn ihr werdet sehen in den Gauralila-Abenden, dass ihr, wenn ihr am Ende den Gauralila-Abend ertragen habt, ich sage damit, die materielle Mentalität abgeschaltet habt und mal ruhig dabei wart, dann werdet in euch ein Geschmack sein, ein Geschmack und eine Begierde nach Krishna zu gehen, nach Krishna zu gehen. Es wird einfach da sein. Ihr werdet sagen, huch, was ist denn jetzt nach dem Gauralila-Abend in mir geschehen? Was war das für eine Zauberei? Eine Magie. Und dann werdet ihr vielleicht, wenn ihr diesen Geschmack sucht in eurem Leben, zum nächsten Gauralila-Abend kommen und immer wieder. Das ist der Wunsch. Mal sehen, ob es gelingt. Ich wollte ein bisschen über diese Begierde sprechen, die in uns ja irgendwann entstehen soll und dann ein bisschen Krishna-Katha machen. Rupa Goswami sagte, Krishna Bhakti Rasa Bhavitamati, reines hingebungsvolles Dienen zu Krishna, im Krishna-Bewusstsein, kann man nicht einmal nach Hunderten und Tausenden von Leben bekommen. Man kriegt es einfach nicht, diesen Nektar. Man kann es nur erreichen, dieses reine hingebungsvolle Dienen, diese Liebe oder diesen Schatz der Bhakti, wenn man einen Preis dafür gibt, intensive Begierde, ihn zu erreichen. Liebe Devotees, wenn ihr irgendwo diese Bhakti, diesen Geschmack der Bhakti bekommen könnt, dann bitte kauft ein in Münzen der Begierde. Also der Euro hilft da nicht, der kann wohl zur Hölle gehen. Der nützt uns nicht. Wir brauchen Giermünzen, Begierdenmünzen, Waffentrost. Selbst Krishna hat diese Begierde, es ist etwas Göttliches, mit dem wir in Kontakt treten können mit Gott. Vishnu zum Beispiel verfügt über unglaubliche Kräfte, aber hatte niemanden, mit dem er diese Kräfte messen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wenn man sehr stark ist, will man mit einem Menschen ringen, der auch stark ist, oder kämpfen. Deswegen tun die Martial Art Künstler gerne Turniere aufsuchen, nicht? Und sich auch trainieren im Wald. Das ist ein Wunsch. Wenn man gerne schwimmt, dann schwimmt man gerne mit jemand anderem. Oder wenn man in die Sauna gerne geht, geht man gerne in die Sauna mit jemand anderem und sauniert. So, Vishnu hatte keinen Partner, um zu kämpfen. Er wollte kämpfen, aber er hatte keinen Partner dafür, weil alle sind so schwach. Und so dachte er sich, die einzigen, mit denen ich kämpfen kann, sind meine beiden Türwächter, Jai und Vijay. Die verfügen über Kräfte. Und so arrangierte er es durch seine Yogamaya, dass seine Türwächter von der spirituellen Welt herunterfielen, um in der materiellen Welt als Sparringpartner zu erscheinen. Hiranyakashipu und Hiranyaksha. Und so kämpfte er. Aber am Ende dieses Kampfes hatte er gehabt, gut, hatte er das Gefühl, ich habe den Virarasa gekostet, aber ich würde gerne die Freude erfahren, die man hat im Austausch mit Kindern. Das kennen bestimmt unsere Grihastas. Die sind zusammen als Mann und Frau und denken dann irgendwann, nein, Kinder müssen her. Wir wollen diesen Wohlgeschmack haben, Kinder zu haben und mit ihnen zu spielen und ihre lieblichen Worte zu hören und zu spüren, ihre Liebe zu spüren. Und wir wollen ihnen unsere Liebe geben. Das ist ein weit verbreiteter Wunsch unter Menschen. So, der Herr hatte auch diesen Wunsch, ich möchte nicht einfach nur kämpfen, ich möchte auch friedlich sein und Kinder haben. Und so erschien er mit dieser Begierde aus einer Steinsäule, aus als Nishingadev. Nishingadev hat zwei Formen, Ugra und Anugra. Ugra heißt der zornige Herr und Anugra der friedvolle Herr. Und als friedlicher Herr hatte er dann mit großer Freude sich den kleinen Prahlad Maharaj, sein Devoti, auf den Schoß gesetzt und ihn, ihn mit der Zunge abgeschleckt. So hat er die Liebe, die eines Vaters zu seinem Sohn gekostet. Hier in dieser Welt küssen wir unseren Sohn und setzen, oder unsere Tochter und setzen ihn auf die Schulter. Aber Lord Nishingadev ist ja als der gewaltige Löwe, der goldene Löwe erschienen und hat so seine Zuneigung mit der Zunge gezeigt, wie es Löwen zu pflegen tun, und hat so mit Vatsalya, die Vatsalya Prema gekostet. Was er aber merkte ist, Prahlad genießt das ja viel mehr als ich. Ich müsste also, um die Liebe von dieser elterliche Liebe zu erfahren, selbst Eltern haben, um diesen Rasa, nicht diesen Wohlgeschmack zu erfahren, müsste ich selber Eltern haben, wie Prahlad, zu dem ich mich wie ein Vater verhalte. Ich bin aber nur aus einer, mein Vater und meine Mutter ist eine Steinsäule, die nicht meine Gefühle nach Liebe, meine Sehnsucht nach Liebe erfahren kann. Und so mit diesem Wunsch nach Liebe, es geht immer um Liebe, versteht ihr, den Wunsch nach Liebe, nahm denn der Herr die Form als Ramachandra an, wo er von seiner Mutter und seinem Vater über alles geliebt wurde. Nun, als Rama hatte der Herr jedoch noch einen Geschmack, den er nicht erfuhr, den Madhurya Rasa zu vielen, vielen Devotees. Er hatte als Rama das Gelübde
auf sich genommen, nur eine Frau zu heiraten, und mit ihr hatte er einen anderen Rasa gekostet, den Madhurya Rasa, aber er sehnte sich nach einer unbegrenzten Liebe, der unbegrenzten Ausübung von Madhurya Rasa. Aber das war ihm nicht möglich, denn er war durch ein Gelübde gebunden. Man sagt in den Schriften, dass ein bisschen von diesem Wunsch durchkam, weil Lord Ramachandra ja Opfer machte, als Sita abwesend war, und für jedes dieses Opfer eine goldene Sita hatte. Nun, um diese Sita, mit dieser Sita konnte er jedoch kein Madhurya Rasa empfangen. Er hat viele Opfer gemacht und im Godown, im Lager, häuften sich die goldenen Sitas nur so an. Aber die waren natürlich nicht in der Lage, in den liebevollen Austausch mit ihm zu treten. Und so kam eines Tages diese Sitas zu ihm und sagten: Mein lieber Herr, wir stehen nur in einem großen, großen Lagerhalle, aber wir haben keine liebevollen Beziehungen und können dich auf diese Weise nicht zufriedenstellen. Mach, dass wir als Gopis erscheinen. In Lord Ramachandras verschiedenen Spielen baten ihn viele Devotees, mit ihm den Madhurya Rasa zu erfahren und ihn auf diese Weise Freude zu geben. Weise zum Beispiel im Dandakaranya-Wald, die den Wunsch hatten, Gopis zu werden und mit ihm in diesen Rasa zu treten. Auf diese Art und Weise war Rama aber immer bedingt in seiner Inkarnation. Und er sagte immer, ja, ja, ich sehe das auch, dass ein unbegrenzter Madhurya Rasa genossen werden sollte. Aber das ist mir nicht als Rama möglich. Ich werde erscheinen als Krishna. Und wenn ihr das hört, möchte ich euch bitten, euer begrenztes Verständnis von den Erfahrungen in dieser Welt hinter euch zu lassen und einfach den Kern der Sache zu verstehen. Krishna will Liebe genießen. Wir können das mit unserem weltlichen Verständnis ein bisschen nachvollziehen, weil auch wir zwei Bedürfnisse haben. Liebe zu empfangen und Liebe zu geben. Diese ursprünglichen Bedürfnisse gehen aus dem Ozean des Rasas, aus Krishna hervor. Und er möchte unbegrenzt viele Arten der Liebe, in unbegrenzt vielen liebevollen Beziehungen erfahren. Schließlich dann kommt in ihm ein großer Wunsch zum Ausdruck. Krishna möchte sich selber lieben und den Austausch mit ihm, mit sich selbst haben. Einmal hatte er es versucht, als Ramachandra. Als Ramachandra dachte er sich, wie ist es wohl, wenn man mich verehrt? Als Vishnu, hat er gedacht, wie ist es wohl, wenn man mich verehrt? Und so hat er dann mit eigener Hand ein Devi von sich geschaffen und im Geheimen verehrt. Als Vishnu hat er gesehen, wie alle Devotis so großes Glück erfuhren, ihn zu verehren, und er wollte das auch kosten. Einmal dachte er sich, die alle sprechen von meinen Lotusfüßen und sagen, das ist so nektarhaft. Dann hat er die Form eines Babys angenommen und hat sich den großen Zeh in den Mund gesteckt, um das zu genießen, diesen Geschmack, den die Devotees machen können. Dann hat er als Vishnu gedacht, ich mache jetzt einfach mal Puja zu mir, aber hoffentlich findet Lakshmi das nicht heraus. Und so verehrte er eine Form von sich, wie er auf Ananda Shesha lag, wurde dann plötzlich von Lakshmi überrascht. Was machst du denn da? Man verehrt sich doch nicht selber. Sorry, ich wollte einfach nur mal das rausfinden. Und so gab dann Vishnu den Deity zu Rama. Und Rama gab den Deity zu Vibhishan. Und dieser Deity wird heute als Ranganath genannt.
Wunderschöner Deity. Sehr, sehr liebevoll, der Deity. Mit riesen Lotusaugen.
Ich hoffe, weil ich in diesen Bereich nur zögernd hereingehe mit den Bodhis, aber ich finde es halt sehr schön, sich das vorzustellen. Ich hoffe, ich habe euch gezeigt, wie Krishna begierig nach Liebe ist. Wie das in ihm ein Bedürfnis ist und wie er dazu auf eine Liebesexpedition geht, durch die verschiedenen Avatars, um diese Liebe herauszufinden. Eine Liebe jedoch ist ihm nicht verständlich, eine Art der Liebe. Die Liebe, die wir als Bhaktas erfahren können. Und so hat Chaitanya Mahaprabhu, so hat Krishna den Wunsch entwickelt, als Bhakta zu erscheinen, als Chaitanya Mahaprabhu. Ich habe hier ein tolles Thema hierzu. Einst am Ufer der Yamuna unter einem Kelikadamba-Baum bauten die Gopis einen Thron aus Juwelen auf. Und als der Thron fertig war, hatten sie das wirklich klar, sich dort niederzusetzen. In dieser ganz vertrauten Atmosphäre offenbarte Krishna der Radharani sein Herz. Er sagte mit gefalteten Händen: Vrindavan Rani, bitte helfe mir, in einem Wunsch Liebe zu erfahren, den ich bisher noch nicht ausgelebt habe. Bitte gebe du mir deine innere Stimmung, deine innere Haltung, deine innere Hingabe. Ich habe einmal ein Versprechen gegeben, das ich nicht einhalten kann. Mein Versprechen war es, dass ich meinen Devotees in dem Maße, wie sie sich mir hingeben, sie belohne. Du hast dieses Versprechen gebrochen. Du und deine Freundin, die Gopis. Eure Liebe zu mir ist so groß, dass ich euch nicht in dem Maße leben, zurücklieben kann, wie ihr mich liebt. Eure Liebe ist nur auf mich gerichtet. Ich aber als Krishna liebe so viele Lebewesen. Ihr habt Ekanti Bhakti. Ich habe aber Liebe, die weit verbreitet ist. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was es bedeutet, nur einen zu lieben. Kannst du mir nicht dabei helfen, das zu erfahren? Ich möchte deine Liebe gerne haben. Ich habe insgesamt drei Wünsche. Was ist deine Liebe? Was ist die Natur deiner Liebe? Dann, was findest du an mir? Und dann, was ist das Glück, was du erfährst, wenn du mich liebst und von mir geliebt wirst? Das kann ich aber nicht erfahren, wenn ich Krishna bleibe. Ich muss ein Devotee werden. Und ich möchte nicht ein Devotee werden, nur irgendein Devotee. Ich möchte die Haltung haben, diese Liebe haben, wie du sie hast für mich. Denn nur dann kommt meine Liebe voll zum Vorschein. Ich möchte euch ein einfaches Beispiel geben aus der Musikkunde. Ein großer Musikant wird nur dann richtig losmusizieren, wenn er Leute hat, die es verstehen kann. Ein guter Lecturer wird erst dann richtig lecturen können, wenn er ein Publikum hat, was er zu sagen hat, aufnehmen möchte. Zum Beispiel, kein Flötenkünstler würde vor einer Herde von Buffalos Flöte spielen.
der würde die Flöte wegspringen. Hat keinen Sinn. Ne? So tut Krishna auch nicht seine wirkliche, seine vorzüglichen Eigenschaften zeigen vor einer Herde von Büffeln. Er wird sich nur voll und ganz offenbaren, wenn ein Devotee oder wenn er bei den Devotees Liebe sieht, nämlich die Eigenschaft, ihn zu kosten und ihn zu verstehen. Nur dann wird das möglich für ihn sein. So, Krishna will sich selbst verstehen und weiß, dass es nur geht, wenn er sich selber so lieben kann wie Radharani. Er muss also zu Radharani Stimmung annehmen. Er muss in ihr Herz hineingehen und ihre Haltung zu ihm übernehmen. Als Radharani das hört, nimmt sie eine der gefalteten Hände von Krishna und legt sie auf ihren Schoß und sagt: Was du dir da wünschst, meine Liebe zu dir ist so intensiv, ich weiß nicht, ob du sie ertragen kannst. Denn ihr müsst wissen, Liebe in der spirituellen Welt geht in verschlungenen Wegen. Mal trifft man den Geliebten, mal ist man getrennt. Mal trifft man den Geliebten, mal ist man getrennt. Mal trifft man Krishna, mal ist man getrennt. Es ist wie die Bewegung einer Schlange, die ständig mal in diese Richtung, mal in jene Richtung geht. Und wenn ich von dir getrennt bin, Krishna, dann stürze ich in einen Ozean von Lamentieren, von Lamentationen, die nur Lalita kennt, die mich zu diesem Zeitpunkt tröstet. Und wenn du meine Bhava bekommst, dann gibt es nur eine einzige Möglichkeit, damit du sie ertragen kannst. Und damit nahm Radha die zweite Hand von Krishna auf ihren Schoß. Du musst in mein Herz hineinkommen und mich in dem Herzen umarmen. Und dort wirst du in der Umarmung eine goldene Ausstrahlung bekommen. Eine goldene Ausstrahlung, die dich in deinem Avatar als Chaitanya Mahaprabhu umgeben wird und beschützen wird. Ich werde selber mit dir sein und dich mit dieser Ausstrahlung beschützen. Als Radha dieses Geschenk ihrem Geliebten gab, verwandelte sich die Szene von Vrindavan und wurde zu Navadvip. Und dort in Navadvip mit erhobenen Händen tanzt eine goldene Form, Gauranga Mahaprabhu, der die Liebe von Radha hat und die Ausstrahlung von Radha. Er ist innen Krishna und außen Radha. Und er macht das größte Abenteuer in der Liebe, nämlich Gott zu lieben und in die Liebe zu Gott hineinzugehen. Und denn diese Gier war, trotzdem er viele Inkarnationen genommen hatte, um Liebe zu kosten, noch nicht bisher erfüllt worden. Das ist Chaitanya Mahaprabhus Sache. Hier in diesem Vers drückt es Raghunath Goswami ein bisschen anders aus. Er sagt, Krishna sah sich in einem Spiegel und wollte dann so genießen, wollte sich selber genießen. Ich werde euch noch eine andere Übersetzung vorlesen. Lord Hari sah sich in einem Kuhhirtendorf selber, in einem Spiegel, und weil plötzlich in ihm der Wunsch erwachte, seine eigene Süße zu erfahren, so zu erfahren, wie seine liebste Freundin Radha, wurde er als Gauranga Mahaprabhu in Goda geboren. Er hatte eine goldene Hautausstrahlung. Wird der Sohn Sachi
es jemals wieder den Pfad meiner Augen betreten. Der Pfad der Augen ist das, was du sehen kannst. Und wenn da Krishna raufkommt und dir entgegengeht, dann ist das das. Dieser Krishna, der sich selber genießen möchte. So wie er das tat, möchte ich euch dann in dem typischen Katha-Stil vorlesen. Gleich. Und dann haben wir ein großes Thema, den ersten Vers behandelt.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Krishna Hare.
als Mutter Sachi ihren Sohn Gauranga Mahaprabhu sah, wie er von Gaya zurückkehrte, war er ein verwandelter Mensch. Im Vertrauen wandte sie sich an einen Nachbarn und sagte: Ich weiß nicht, was in den Geist meines Sohnes gekommen ist. Manchmal lacht er, im nächsten Augenblick weint er, dann fällt er im nächsten Augenblick bewusstlos zu Boden. Manchmal spricht er mit sich selber. Manchmal ruft er aus: Ich werde sie zerbrechen. Ich werde die Köpfe der Frevler zerbrechen. Manchmal klettert er Bäume hoch, hält seine Augen nicht offen und fällt dann von den Bäumen zu Boden nieder. Manchmal knirscht er so stark mit den Zähnen, dass es mich graut. Und manchmal ganz plötzlich schlägt er sich auf die Schenkel. Dann stößt er sich zu Boden nieder und rollt sich auf den Boden. Ich habe gar keine Worte, all das zu erklären. Der Nachbar konnte Sachi Devi nicht weiterhelfen. Auch die anderen Bewohner von Navadvip konnten die Symptome der ekstatischen Liebe für Krishna einfach nicht einordnen. Die meisten dachten, er sei Vatula. Die Lebenslüfte waren ein bisschen durcheinander geraten. Sie gingen dann ganz dicht zu Chaitanya Mahaprabhu, und wenn der plötzlich anfing zu weinen oder mit den Zehen zu knirschen, dann sagten sie: Ach, sowas, lachten laut auf und liefen weg. Mutter Sachi, die hilflos war, lief ihnen nach und brachte sie zurück: Sagt nicht, mein Nima ist verrückt. Die Leute sagten: Mutter, beruhige dich. Es ist nur eine Imbalanz der Lebenslüfte. Am besten du nimmst ein festes Seil, bindest ihm die Füße fest und hältst ihn zu Hause. Oder gib ihm ein bisschen Kokosnussmilch. Dann wird die Luft, die diese Verrücktheit herbeiführt, ein bisschen geschwächt werden. Andere aber sagten: Was will ein bisschen von dieser schwachen Kokosnussmedizin schon ausrichten? Du musst ihm Shiva-Ghee geben. Das wird die Imbalanz herrichten. Tu ziemlich viel Öl auf seinen Kopf, reibe das ein und bade ihn. Dann wird seine Verrücktheit nicht so stark sein. Und Sachi war sehr, sehr beunruhigt. Sie ging zu Shivas Pandit und sagte: Du bist ein Devoti. Kannst du nicht mal kommen und dir ein Bild von meinem Nimai machen? Shivas Thakur kam. Als er Sri Chaitanya Mahaprabhu sah, war dieser wieder gerade von ekstatischer Liebe überwältigt. Er saß da und weinte und zitterte. Die Haare auf seinem Körper standen aufrecht. Shrivas folgte der Tradition
Er ging um die Tulasi-Pflanze, die dort aufgebaut war, dreimal herum. Und als der Herr Shrivas sah, wie er die Tulasi-Devi zirkumambulierte, wurde er ergriffen in einer Weise, wie es vorher nicht der Fall war, und fiel bewusstlos zu Boden. Shrivas studierte das sehr genau. Dann kam er zu einer Schlussfolgerung. Sachi, dies sind Zeichen von ekstatischer Liebe. Welcher Narr könnte sagen, das wäre eine Vata-Störung? Zu diesem Zeitpunkt kam Chaitanya Mahaprabhu zu seinem äußeren Bewusstsein zurück. Er sah Shrivas Pandit und fragte ihn flehentlich: O Pandit, was denkst du, hat mich in diese Verfassung gebracht? Manche Leute sagen, ich hätte eine Luftstörung und ich sollte gefesselt werden, angekettet. O Pandit, geh ganz tief in dein Herz. Sage mir, was geschieht gerade mit mir? Shrivas Pandit sagte mit Lächeln: Deine Verrücktheit ist eine gute Verrücktheit. Ich wünschte in meinem Herzen, ich könnte auf die gleiche Weise verrückt sein, wie du es bist. Ich sehe in deinem Körper die Zeichen von ekstatischer Liebe zu Krishna. Lord Krishna ist sehr barmherzig zu dir. Als Chaitanya Mahaprabhu diese Worte von seinem Devoti hörte, wurde er sehr glücklich und umarmte Shrivas Pandit in seinem Herzen. Shrivas sagte weiter: Brahma, Shiva, Sanat Kumar und alle Weisen und Halbgötter wollen eine solche Liebe zu Krishna erlangen, wie du sie hast. Wir sollten jetzt alle zusammenkommen und wir sollten die heiligen Namen des Herrn mit Liebe chanten. Lass doch die Sünder und Frevler sprechen, was sie wollen. Chaitanya in großer Demut sagte zu seinem Devoti: Du hast mir große Hoffnung gemacht. Mein Leben ist glorreich jetzt. Hättest auch du gesagt, ich hätte eine Luftstörung, dann hätte ich mich in der Ganga ertränkt. Meine lieben Devotees, ich möchte hier etwas sagen, von dem ich das Gefühl habe, es muss einfach gesagt werden. Meine lieben Devotees, wir müssen nochmal geboren werden. In Liebe geboren werden. Einfach nur so geboren werden ist langweilig. Da ist man mit seinem Geist und seinen materiellen Wünschen allein gelassen. Wenn man in Liebe geboren wird, dann regiert einem die Liebe. Wie ein Löwe, der auf seinen Thron geht, wird die Liebe in das Herz eingehen und von da alles kontrollieren und richten, was wir in unserem Leben tun. Unsere Lebenslüfte, unsere Aktivitäten und so weiter. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es euch so gehen könnte, wie es mir gegangen ist, dass ihr Angst habt vor Ekstase, aus Anhaftung an die kleine Welt, in die ihr geboren seid. Das ist meine große Angst immer gewesen. Es gibt ja einen Vers, nur es gibt ja in Bhavrupa Goswami: Liebe Freunde, sagt er, wenn ihr weiter materielles Leben genießen wollt, geht bloß zum Keshigat, wo
Govinda in einer dreimal geschwungenen Form steht und auf seiner Flöte spielt. Denn dann ist es um euch geschehen.
Die Gopis sagten einmal zu Krishna, wer deine Flöte hört, wird in dieser Welt heimatlos.
Ja.
Wenn ich diese Angst habe, würde ich mich vor den Garten der Liebe stellen und eine große Trommel in die Hand nehmen und sagen, geht ja bloß nicht herein. Aber jeder, der sich wehrt, in den Garten des Krishna-Bewusstseins zu gehen, jemand, der sich davor wehrt, die ersten Schritte zu Liebe zu Krishna zu machen, wird niemals sein ganzes Lachen lachen können. Und er wird auch nicht seine ganzen Tränen vergießen können. Er wird ein oberflächliches Gletscherleben führen. So, wenn wir von Gauranga Mahaprabhu hören, der ja von dieser ekstatischen Liebe heimgesucht wird, und zwar in seinem Lila, das wirklich auch so uns vormacht und zeigt, dann sollten wir nicht denken, dass das ist nicht gut, das ist nicht schön. Das sollten wir nicht tun. Sehen wir, in der wissenschaftlichen Betrachtung von Ekstase gab es bis vor 10 Jahren nur ein Wort für Ekstase. Persönlichkeitsspaltung und Schizophrenie. Das konnte man nicht einordnen. Dass jemand sich plötzlich abwandte von den weltlichen Dingen und plötzlich ihm das alle gleichgültig wurde und er einen höheren Geschmack hatte. Das konnte man nicht einordnen, wissenschaftlich. Heutzutage wird das versucht, ein bisschen wieder gut zu machen, dieses Offense. Also es gibt schon ernstzunehmende Studien darüber. Ich habe so ein Buch. Das ist das Schönste, was es gibt. Wir können es nicht nach äußeren Maßstäben bewerten, mit denen wir das schauen. Es ist total überwältigend. Es ist einfach total ekstatisch. Und das Besondere eben ist, dass wenn wir zu Chaitanyas Lila hören und seine heiligen Namen chanten, dann kriegen wir eine Ahnung davon, die anfängt uns zu locken in diese Richtung. Und diese Ahnung ist schon süß genug, das reicht schon. So, ich möchte jetzt mit euch gerne kurz nochmal Krishna singen. Und dann möchte ich euch gerne sagen, wie Chaitanya Mahaprabhu diese Liebe verteilte, wie er dies zugänglich machte. Ihr wisst schon, es ist durch Kirtan geschehen, durch das ekstatische Singen der Gottesnamen. Ich habe vor ein paar Tagen teilnehmen können an einer anderen Glaubensgemeinschaft, die sich in Berlin sehr fixiert auf das Gottes Namen chanten und habe wirklich gedacht, das ist genauso wie in unseren Kirtans. Das war wirklich nice. Und ich habe daran wirklich auch gesehen, dass es wirklich im Kali Yuga ist, das Chanten der heiligen Namen Gottes, auch in den unterschiedlichen Traditionen, der Weg, um da ranzukommen an diesen Schatz. Gut.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Hare Krishna,
Was sagte, deine Liebesverrücktheit möchte ich auch haben. Lass uns zusammen kommen und die heiligen Namen des Herrn schenken. Sollen doch die Materialisten sprechen, was sie wollen. Und auf Shivas Thakurs Einladung hin ging Chaitanya Mahaprabhu dann allabendlich zu dem Hause des Shrivas Thakurs, um dort die Kirtan zu machen. Ich möchte euch bitten, sehr genau zuzuhören, die Nuancen zu spüren und eure Aufmerksamkeit noch einmal voll und ganz anzuspannen.
begleitet von allen Vaishnavas, ging Lord Chaitanya zu dem Haus des Srivas. Abend für Abend machte er dort das Singen der heiligen Namen Gottes. Und er sah mit den Vaishnavas beim Singen die Spiele des Herrn vor sich. Jeder wurde voller Glückseligkeit. Noch immer konnte niemand der Devotis verstehen, dass Lord Chaitanya der höchste Herr war. Sie sahen, dass der Herr in wundervolle, ekstatische Trance geriet. Aber genau was das war, konnten sie nicht erahnen. Meine lieben Devotis, wer könnte von euch versuchen, die ekstatischen Trance des Herrn zu beschreiben? Nur Lord Ananda Shesha kann sie beschreiben. Zum Beispiel, wenn Lord Chaitanya anfing zu zittern, reichten 100 Männer nicht aus, um ihn fest und still zu halten. Oder wenn er sank, flossen von seinen Augen Hunderte und Tausende Flüsse aus Tränen. Die Haare auf seinem Körper sträubten sich. Ja, sein Körper sah aus wie eine goldene Parnassa-Frucht. Augenblick für Augenblick lachte er. Manchmal fiel er für insgesamt 3 Stunden in ekstatische Trance. Wenn er dann zu seinem äußeren Bewusstsein zurückkam, sagte er nichts außer Krishna, Krishna!
Krishna, Krishna!
Hari, Hari!
Hari, Hari!
Govinda, Govinda!
Govinda, Govinda!
Es war so laut, dass man dachte, das Trommelfell in den Ohren würde zerplatzen von seinem Gebrüll. Aber er beschützte die Trommelfelle in den Ohren seiner Devotis. Manchmal, meine lieben Devotis, wurden seine Gliedmaßen so steif wie Säulen. Ein anderes Mal weich wie Butter. Die Devotis, die das sahen, dachten in ihrem Herzen, Chaitanya kann kein Mensch sein. Andere sagten, er muss eine Teilinkarnation des höchsten Herrn sein. Wieder andere sagten, nein, Krishna kommt aus der spirituellen Welt in seinen Körper und erfüllt seinen Körper mit diesen Symptomen. Noch andere spekulierten, vielleicht ist er ja Shukadev oder Prahlad oder Narad, wer weiß. Und noch andere sagten, ich weiß nicht, was er ist. Ich weiß nur eins, lass uns mit ihm verbunden bleiben, dann wird alles Leid in unserem Leben vergehen. Dann kamen die Frauen der Devotis zusammen und wisperten unter sich, er muss Krishna sein, der unter uns eine Geburt genommen hat. Und andere sagten, nein, ich denke, er ist eine Inkarnation des höchsten Herrn, nicht der höchste Herr selber. Auf diese Weise gab es zahllose Meinungen. Lord Chaitanya war in der Zeit, wo alle sprachen, im ekstatischen Bewusstsein geblieben. Eine Trance für 3 Stunden. Jetzt kam er aus der Trance heraus. Jeder umarmte ihn. Niemand hat die Kraft, in seinen Worten zu beschreiben, wie Gauranga weinte. Die
meisten gingen weg, aber die ganzen engen Freunde blieben um den Herrn. Und der Herr sagte ihnen: Ich will versuchen, euch zu sagen, warum ich so reagiere. Der Herr sagte: Meine inneren Leiden haben kein Ende. Denn ich habe Krishna gefunden und habe ihn dann verloren. Jeder war froh, endlich eine Erklärung für das Geheimnis zu haben. Voller Vertrauen in seine Worte saßen sie an allen vier Seiten um ihn herum. Und dann sprach der Herr etwas, was in dem nächsten Gauranga Lila Abend diskutiert werden wird. Er sprach von dem Dorf Kanainatashala. Er sprach, was er dort sah. Er sprach, wie Krishna ihm erschienen war und wie er versucht hatte, ihn zu umarmen und wie Krishna entschwand. Meine lieben Devotis, als Lord Chaitanya ausgesprochen hatte, sagte er: O Krishna, und fiel zu Boden nieder. Jeder, der gehört hatte, wie er Krishna gefunden hatte in Kanainatashala und dann verloren hatte, konnte nur noch eines tun, nämlich ganz laut zu rufen: Krishna, Krishna!
Krishna, Krishna!
Sie hielten den Herrn still. Sie nahmen den Staub von seinen Füßen. Zuerst war der Herr friedlich. Dann war er nicht mehr friedlich. Er rief ganz laut aus: Wo ist Krishna? Wo ist Krishna?
Wo ist Krishna? Wo ist Krishna?
Dann weinte er. Ein Augenblick später wurde er wieder friedlich. Er war von Natur aus schon sehr demütig und sehr bescheiden. Als die Devotis hörten, wie der Herr sprach über Bhakti, wurden sie sehr glücklich im Herzen. Jeder sagte: Oh, unser Herr muss viele fromme Tätigkeiten gemacht haben, sodass er nun so ist. Und auch wir müssen viele fromme Tätigkeiten gemacht haben, sodass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Nur die Gemeinschaft, die so wertvoll ist wie ein Sesamsamen, also ein klein bisschen Gemeinschaft mit dir, O Chaitanya, gibt schon die Frucht der reinen Bhakti. Wir sind alle beschützt durch dich. Bitte, werde du unser Führer und leite uns an im Chanten der heiligen Namen. Mit Tränen der Liebe in unseren Augen bitten wir dich, uns zu kühlen, denn wir sind schwer beschädigt und verletzt durch die Worte der Frevler. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama.
Schön, Galata. Deine musikalische Begleitung ist wirklich sehr schön. Also, ja, sehr schön. Sehr. Wirklich wahr. Ich möchte zum Schluss ein paar persönliche Worte zu diesem Goranga-Lila-Abend sagen. Mir ist selber klar, dass ich noch vieles, vieles besser machen möchte und heute war ein bisschen schwierig, weil ich wollte sehr gerne eine philosophische Grundlage geben für drei Dinge, wieso Krishna kommt als Lord Chaitanya, was in ihm vorgeht sozusagen, was im Geist Gottes sich abspielt, nämlich der Wunsch, Liebe zu finden und oder Liebe zu erfahren, in ihren unterschiedlichen Spielarten, könnte man sagen. Ich finde das nach wie vor eines der unglaublichsten Themen des Gaudiya Vaishnavismus, dass also Gott selber Liebe kosten möchte. Ein anderer Punkt, der mir wichtig war, war über die Stimmung der Goranga Bhaktas zu sprechen, die von einer Art Begierde nach Krishna gezeichnet ist. Und ein weiterer Punkt, der mir wichtig war, der vielleicht noch nicht so gut rauskommt, der sich aber in diesen Gebeten sehr schön kristallisieren wird, die wir anhand derer ich die nächsten 7 Goranga liegen Abende, die ich persönlich leben kann, gestalten werde. Also, das ist einfach, dass es Hoffnung gibt. Hoffnung gibt, dass unser Herz von einer Art, ich nenne sie passive Spiritualität, überrollt wird. Gnade, durch Gnade, die wir vielleicht auch gar nicht unbedingt verdienen müssen oder verdient haben sagen wir mal, die Frage nach der Würdigkeit oder würdig zu werden, ergibt sich bei Goranga Mahaprabhu nicht, wenn man einfach nur da ist und seinen Geist versucht, auf ihn zu richten und seinen Geist erfüllen zu lassen. Das ist das Großartige an dieser Inkarnation, dass sie eben grenzenlos in jeder Beziehung ist, auch im Karuna-Ras. Karuna-Ras ist ein Gefühl der Sanftheit und Zartheit, das entsteht, wenn man das Leid eines anderen sieht und ihm dann helfen möchte. Das ist so besonders an Goranga Mahaprabhu. Und wir wollen versuchen, in diesen Goranga-Abenden dass da eine Atmosphäre oder eine zu schaffen, wo wir dieser teilhaftig werden können, wo wir das erfahren können, ein bisschen Stärke kriegen. Das heißt so schön, ich habe schon tausende von Sadhanas versucht, aber es ist mir nicht gelungen, die Wüste meines Herzens fruchtbar zu machen. Mir nicht gelungen. Jetzt habe ich nur noch, jetzt sitze ich da und lamentiere. Das sagte ein Devotee, kommt ein anderer. Oh na? Hast du noch nie von der grundlosen Barmherzigkeit von Gauranga Mahaprabhu gehört? Da besteht Hoffnung, dass dein Herz fruchtbar wird. Und dieses Verstehen und diese Diskussion, die in diesem Werk Chaitanya Chandramrita wiedergegeben ist, nicht? Also Hoffnungslosigkeit und dann es gibt Hoffnung durch Gauranga Mahaprabhu. Das ist etwas, was ich sehr gerne versuchen möchte zu präsentieren. Und ja, ich darf jetzt mal kurz fragen, wann ist der nächste, wir hatten ja uns ja vorgenommen, wöchentlich Gauranga-Abende, wann ist das immer? Ist das so?
Dienstag, nächsten Dienstag.
Immer dienstags. Dienstagabends um 18.30 Uhr wahrscheinlich. Damit es nicht so spät wird für einige, die arbeiten müssen. Und ich denke, wenn wir einfach das ertragen, das zu machen, nicht? Also ertragen, will ich will wirklich sagen, weil wir have no taste. Wir sind ziemlich, wir kennen uns ja in Berlin. Das nimmt einen ja so in Anspruch, so eine Stadt. Nicht? Wenn wir das einfach, wenn wir da durchgehen, ich kann euch versprechen, das wird ihr werdet was kriegen daraus, hundertprozentig. Also ich kann es euch wirklich versprechen, ich könnte sogar eine Wette eingehen. Also wenn ihr kommt einfach nur für ein bisschen, für ein Jahr, und wenn nichts kommt, gebe ich euch tausende Euros. Dann habt ihr was verdient in der Zeit. Also, wie bitte?
Das kann aber teuer werden.
Nee, ich garantiere das. So, jetzt habe ich ein bisschen. Ja, gut. Nicht, weil man sieht manchmal so in den Devotees dieses Gefühl der Hoffnungslosigkeit in Deutschland, nicht im Balkan, also das ist ganz anders, aber die Deutschen neigen zu so Krisen, die sehen überall immer Krisen aus irgendeinem Grunde und kriegen dann natürlich auch Krisen. Nicht? Wenn man sie sieht, dann kriegt man sie auch. Das in Jugoslawien, das gibt's gar nicht. Auch wenn keiner kein Geld hat, der lebt glücklich und trinkt Olivenöl, nicht? Also zum Salat. Nicht? Also, das sagte mir Sharanga Thakur, sein Vater aus Montenegro, der ist einfach immer glücklich und ausgelacht. Der kennt das nicht, sich auf Krisen einzulassen, und kriegt auch denn keine. Nicht? Das ist, wir haben das, aber wir Deutschen sind so dramatisch. Gauranga Mahaprabhu kann uns aber auch helfen. Gut, wartet mal, ich schaue jetzt mal auf die. Oh ja, ist schon 9. Ich denke, ich lasse es heute mal so in euch nachwirken und echoen. Es sei denn, ihr habt eine Frage, die ihr ganz kurz stellen möchtet, die einem dringend auf den Lippen liegt oder. Jalangi.
Ich weiß nicht, ob ich auch diese Frage weil es ist gesagt, dass Krishna, der weiß alles, der hat alles unter Kontrolle. Wie also einerseits kann man es verstehen, dass er die Liebe von anderen nicht begreifen kann, also nicht verstehen kann, nicht erfahren kann, alleine mit sich selbst sozusagen.
Also, wenn du Krishna, es gibt, man kann Krishna aus zwei Perspektiven verstehen. Tatva Vicha nennt man das und Lila Vicha. Wenn du, sagen wir mal, das Tatva von Krishna verstehst, dann hast du es mit dem Allmächtigen, Allwissenden und so weiter zu tun. Wenn du aber von einer anderen Perspektive kommst, dem sogenannten Lila Vicha, der Lila-Perspektive, dann siehst du, dass Krishna in jedem Augenblick an Eigenschaften zunimmt, an Liebe zunimmt. Und zu dem Zeitpunkt, wo er sich sozusagen versteht, ist er schon mehr geworden. Und ist fast wie ein Glas mit Wasser, was sich ständig füllt. Wenn man eine Messung macht, zum Zeitpunkt, wo man das Messergebnis hat, ist es schon mehr. Und deswegen hat man es eigentlich nicht gemessen. Nicht? Krishna ist also in einer erweiternden Eigenschaft. Das ist eine mögliche Erklärung für den Geist, der versucht, das zu begreifen. Aber du musst sehen, du musst immer wissen, auf welcher Schiene ist es gerade. Ist es auf der Tatva Vicha oder auf der Lila Vicha? Du sagst in deinem Verständnis, das widerspricht sich aber doch diese beiden Bereiche, der allwissende Gott und der Gott, der noch etwas kennenlernen möchte. Aber das ist dein Geist, oder der in einer bestimmten Logik denkt. Krishna ist nicht dieser Logik unterworfen. Und es ist schön, wenn wir Krishna nicht mit unserer Logik erfassen können. Es ist schön, dass der Ozean nicht in eine Teetasse reinpasst, denn sonst wäre er nicht der Ozean, sondern nur ein bisschen Wasser. 3 Deziliter. Es ist schön, dass Gott nicht verstanden werden kann, denn sonst wäre er nicht gut. Also, das ist eine kurze Antwort, aber du wirst unglaublich viel noch lernen, wenn du hierher kommst. Nun wollte ich ganz kurz sagen, weil die Bodhis mich fragen, ich bin in Berlin angekommen, wir sind ab 1. April, wir haben uns bewusst ein poetisches Datum ausgesucht, um das spielerische Element reinzubringen in unseren Aufenthalt und nicht das deutsche Ernstelement, was sehr tragisch immer ist. Bin ich untergekommen. Demnächst, also wenn ihr einen Schreibpult habt oder einen Küchentisch oder eine Waschmaschine, nur melden. Also wir sind direkt so angekommen, nicht? Also so anpackbar angekommen. Ich bin in der Zeit, mache ich wahrscheinlich noch Programme oder eine kleine Deutschlandtour dazwischen. Programme in Berlin, man hat hier immer sehr viele Möglichkeiten zum Predigen und ja, wir sind dabei, uns zu ein bisschen ein Konzept zu erstellen. Wir sind da schwer am Arbeiten und wollen dann in gewisser Zeit ein Ishtagosti machen, was wir ausgearbeitet haben, wo jeder ganz herzlich eingeladen ist, indem wir das Konzept ein bisschen verfeinern noch und sehen, was eure Wünsche und Vorschläge sind. Denn wir sind ein ganz wichtiger Wunsch, ein ganz wichtiges Anliegen ist Vaishnav Seva, den Devotees zu dienen, so gut wie ich kann und wie wir können auch, die Devotees. Ja, schön. Ich glaube, und wenn das Haus dann, also wenn wir so weit sind, werden wir bestimmt auch, besteht auch bestimmt die Möglichkeit, uns zu besuchen. Zu dem Zeitpunkt sind wir noch dabei. Wir haben noch nicht den Mietvertrag und ich glaube es erst, wenn der Mietvertrag vorliegt, aber einander war, dann glaubt es jetzt schon, oder? Ja, ja. Ich bin da ein bisschen. Und du eigentlich, du hast auch ein gutes Gefühl?
Ja, ja. Also ich war sehr, sehr froh, dass nicht so viele Fehler in dem Haus waren.
Ja.
Und ich sage, es ist okay. Also ich denke,
es ist... Ja, es ist ein nicer Mensch. Ja. Sorry. Entschuldigung. Gut, für jetzt würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch so oft wie ihr könnt den Gauranga Lila Abend vorknüpft, also eintragt in euren Busy Schedule und vielleicht auch die Voti-Freunden sagt. Das ist ein bisschen für die Votis. Also, wir haben nicht gedacht, das ist kein Programm für die ganz Neue. Also wer natürlich ganz neu ist und will unbedingt dabei sein, ist auch herzlich willkommen. Das ist natürlich klar. Aber wir wollen es ein bisschen für unsere Devotees machen. Weil sonst im Tempel, jetzt zum Beispiel gebe ich das Samstagfest im Berliner Tempel. Und das haben wir als Follow-up geschnappt. Chaitanya und ich gedacht für das tolle Mutter Erde Festival oder Zukunft Erde Festival. Da geht es um die Kraft der Klangschwingung, nicht in dem Vortrag. Aber ja, das ist für neue Leute. Und wir wollen also hier unbedingt, also kommt bitte auch, wenn ihr kommen möchtet. Aber dies ist wirklich für die Bodhis, haben wir gedacht. Nicht? Wo man ein bisschen. Ah, Gauranga Mahaprabhu, Krishna, wo wir auch mal schreien nach Krishna, das muss ja auch sein, kommen wir sonst hin, nicht? Und so weiter. Gut.
Es gibt auch Passade.
Gibt's noch? Haben wir Fassade?
Primamai.
Oh, Primamai hat gemacht. Hallo. Dürfte ich vielleicht zu den folgenden Devotees ganz kurz sprechen? Ja, das sind ganz schön viele. Ich möchte natürlich mit Tushta Krishna sprechen, was da so ist. Und Martina, mit dir würde ich sehr gerne sprechen. Und mit Krishna Chaitanya und Christoph würde ich ganz gut reden.